Servus und grüß Gott zu einer neuen Folge von
Bits, Buffs und Bildung.
Ja, herzlich willkommen zur neuesten Episode hier bei mir im Podcast. Heute wollen wir über die rechtlichen Konsequenzen mal von Cybermobbing, Cybergrooming und anderen sogenannten Tatbeständen sprechen, wenn es um das Thema soziale Medien, Klassenchat und so weiter geht. Und dafür habe ich mir eine Expertin eingeladen. Ich sage ganz herzliches Willkommen und einen herzlichen Dank nochmal, weil zu der Tageszeit, jetzt sind wir ja gerade um 7 Uhr unterwegs abends, ist ja auch nicht selbstverständlich. Also ganz herzlichen Dank und herzlich willkommen. Ja, Frau Meier vom Gericht in Augsburg. Sie ist Jugendrichterin und ich dachte mir, es wäre ganz spannend, mal zu erfahren, auch ein bisschen was, erstens mal zum Beruf, aber natürlich auch, weil wir ja Zielgruppe Lehrer, Eltern, Schüler und so sind, auch ein bisschen was über die aktuellen, ich sag jetzt mal, Gründe, warum Schüler auch vielleicht sogar mit ihnen Bekanntschaft machen, ich hoffe nicht, wenn es eben um sowas wie Cybermobbing und auch um verfassungsfeindliches Bildmaterial im Klassenchat und so weiter geht. Aber als erstes fände ich es ganz schön, wenn Sie vielleicht sich kurz vorstellen und einfach vielleicht erzählen, wie Sie dazu gekommen sind, dass Sie Jugendrichterin geworden sind. Das ist ja auch nicht so der Allerweltsberuf, sage ich jetzt mal, wie meiner Lehrer. Das ist ja, das wird ja jeder Zweite gefühlt.
Ja, also ich bin ganz einfach dazu gekommen, dass ich eigentlich erst mal Jura studiert habe, weil ich mir gedacht habe, ich möchte Staatsanwalt werden und dann über die ganz normales Jurastudium absolviert habe, Referendariat, so ähnlich wie bei den Lehrern auch, und dann angefangen habe, als Staatsanwältin zu arbeiten, zuerst in München bei der Staatsanwaltschaft, und dann bin ich nach Augsburg gewechselt und war da fast 4 Jahre Staatsanwältin, bevor ich dann Richterin wurde am Amtsgericht in Augsburg für Strafsachen, aber für Erwachsene erstmal. Und über einige Umwege war ich dann auch am Landgericht mal Richterin und auch Zivilrichter und Betreuungsrichterin und bin dann irgendwann wieder in der Strafabteilung beim Amtsgericht Augsburg gelandet, aber auch erstmal für Erwachsene. Und seit 2 Jahren bin ich jetzt Jugendrichterin, weil ich mich einfach auf eine Stelle, die da frei wurde, auch beworben habe und dann genommen wurde und mir das thematisch einfach sehr viel Spaß macht, als Jugendrichter tätig zu sein. Das ist, würde ich sagen, im Moment die interessanteste und spannendste Tätigkeit, die ich jetzt in der Justiz bislang hatte.
Ja, okay, alles richtig gemacht dann.
Genau.
Sehr, sehr gut. Wie muss man sich das generell vorstellen, wo jetzt so der als Laie, also zwischen Richter und Staatsanwalt, letztendlich hat man ja das Gleiche studiert, aber wenn es jetzt so um den Ablauf, so im Tagesablauf geht, was macht der Staatsanwalt, was macht der Richter, beide sind ja im Gerichtssaal oft und haben zwar jetzt die unterschiedlichen, ich meine, gut, der Anwalt und der Staatsanwalt, die stehen sich ja gegenüber, aber wo ist so der Hauptunterschied zwischen einem Richter und denen, die quasi ja davor stehen, wie Anwalt und Staatsanwalt?
Also man muss sich so vorstellen, der Staatsanwalt vertritt letztlich auch den Staat, die Öffentlichkeit und leitet das Ermittlungsverfahren im Strafprozess. Das heißt, der bekommt von der Polizei meistens Verfahren, die er dann bearbeitet und entscheidet, ob er Anklage erhebt oder ob man es eventuell vielleicht einstellen kann sogar. Und wenn dann eine Anklage erhoben wird zu Gericht, dann ist quasi der Richter zuständig für die Entscheidung in der Sache. Also der Staatsanwalt klagt erstmal einen Sachverhalt an, wo man sagt, da ist jetzt ausreichend Verdacht da, dass jemand verurteilt werden könnte. Und der Richter führt dann das Verfahren, indem er das verhandelt und entscheidet dann durch ein Urteil, ob denn tatsächlich eine Straftat vorliegt oder eben nicht, ob man es vielleicht auch nicht nachweisen kann. Und das ist die Aufgabe des Richters, der vollkommen objektiv und unabhängig dann eine Entscheidung finden muss am Ende.
Ja, ist dann der Staatsanwalt, nur um jetzt auf das Thema Jugendgericht und Jugendrichter zu kommen, auch Ist aber kein spezieller. Das heißt, also fürs Gericht gibt es spezielle Richter, die sich mit Jugendstrafrecht auseinandersetzen, aber in der Staatsanwaltschaft dann nicht. Das heißt, wenn so ein Fall auftritt, muss der Staatsanwalt einfach multifunktional, egal was da anfällt, abarbeiten und den jeweiligen
Nein.
Gerichten, dann wird es zugewiesen, oder
Nein,
wie?
das ist auch nicht. Also es gibt auch Jugendstaatsanwälte. Also das sind auch extra Staatsanwälte, die nur Jugendsachen bearbeiten. Da muss man auch schon mindestens ein Jahr Staatsanwalt sein, dass man das darf. Da gibt es also eine eigene Abteilung, die eben die Jugendsachen auch anklagen. Und die sind auch spezialisiert auf Jugendstrafrecht natürlich.
Hey, aber das war
Also
so
auch da.
genau, ja, das war so die Frage, weil Jugendstrafrecht, genau, also es muss ja ein Unterschied sein zum Erwachsenenstrafrecht, ist der so groß, dass man da sagt, da braucht es ein eigenes, ja, eigene Erfahrungen oder einen eigenen Richter und einen eigenen Staatsanwalt. Wo ist da der große Unterschied zwischen Jugendstrafrecht und Erwachsenenstrafrecht?
Also der größte Unterschied ist natürlich die Strafen einfach. Also es gibt im Erwachsenenstrafrecht, also im StGB, im Strafgesetzbuch, sind ja die Strafen für jeden einzelnen Straftatbestand festgelegt. Also ob es Geldstrafen gibt oder nur Freiheitsstrafen, wie hoch die Freiheitsstrafen maximal oder mindestens sein müssen. Das gilt alles im Jugendstrafrecht nicht. Also diese Strafrahmen für die Erwachsenen, die haben wir im Jugendstrafrecht nicht, weil das Jugendstrafrecht einfach an der Erziehung der Jugendlichen sich orientiert. Also dieser Gedanke, dass man den jungen Menschen wieder versucht, auf einen guten Weg zu bringen, der steht im Vordergrund im Jugendstrafrecht. Deswegen haben wir ganz andere Strafen, wie wir es bei den Erwachsenen haben. Und zum Teil auch andere prozessuale Wege und Möglichkeiten, die es bei den Erwachsenen eben nicht gibt. Also eine Jugendverhandlung als Beispiel ist immer nicht öffentlich, während eine Verhandlung gegen einen Erwachsenen immer öffentlich sein muss. Und da sieht man zum Beispiel schon so Unterschiede, die schon spezifisch fürs Jugendstrafrecht sind. Also man versucht immer im Interesse und ausgerichtet am Jugendlichen zu arbeiten.
Heißt es dann, dass ich dann da, ähnlich wie beim Lehramt, hat man ja auch so ein, ich sag mal, es ist jetzt nicht besonders vom Schwerpunkt her ausgearbeitet, aber zumindest hat man es auch am Gymnasium, Pädagogik und Jugendpsychologie oder Psychologie des Jugendalters. Hat man da irgendwelche Kenntnisse darüber? Weil, wenn Sie sagen, naja, es ist an dem Jugendlichen selbst ausgerichtet, dann muss man ja zumindest so ein bisschen quasi so verstehen, vielleicht auch, in welcher Entwicklungsphase man zu gewissen aggressiven Tätigkeiten neigt, wie eben in der Pubertät zum Beispiel, und es dann mit berücksichtigt wird, oder kann man
Also
das
es
sich
ist so,
so?
dass wir Richter jetzt keine spezielle Ausbildung als Jugendrichter haben. Wir haben alle, die Jugendrichter sind, die Jura studiert, waren auch früher schon meistens erwachsene Richter in Erwachsenenstrafsachen und eignen uns dann natürlich vieles auch selber an, indem man sich weiterbildet, fortbildet und indem wir, das ist auch ein großer Unterschied zum Erwachsenenstrafrecht, in der Verhandlung immer von der Jugendhilfe im Strafverfahren unterstützt werden. Das sind Pädagogen beim Jugendamt, die da also arbeiten, so bei der Stadt Augsburg und beim Landratsamt Augsburg, ist jeweils eine eigene Zuständigkeit und die sind in jeder Verhandlung anwesend und die sprechen vorher mit den angeklagten Jugendlichen, wenn die das denn möchten. Also es ist nicht verpflichtend, aber es ist sehr sinnvoll, weil die erzählen uns Richter dann in der Verhandlung ganz viel über die Lebensgeschichte der jungen Menschen, über Probleme, die gerade aktuell bei ihnen aufgetreten sind oder auch sehr belastende familiäre Faktoren, die oft auch vorliegen. Und die machen auch Vorschläge, was jetzt aus pädagogischer Sicht für diesen jungen Menschen gerade sinnvoll ist als Strafe in Anführungsstrichen dann. Das heißt, die zeichnen uns ein sehr gutes Bild von der privaten, aber auch so der pädagogischen Notwendigkeit, die es einfach gibt, um da gerade zu intervenieren und da ein paar Baustellen, die ja viele von den straffälligen Jugendlichen haben, zu bearbeiten. Und das ist als große Unterstützung auch für den Jugendrichter.
Okay.
Das sind eben Pädagogen, die also auch alle Sozialpädagogik oder Pädagogik studiert haben.
Das ist bei uns sehr ähnlich. Wir haben jetzt auch zum Glück, also endlich auch mal Sozialpädagogen an der Seite, weil wir das ja auch nicht explizit studiert haben. Also gerade im
Genau.
Gymnasium, naja, studiert man halt das Fach, kriegt natürlich so am Rande ein bisschen was mit zur Pädagogik und auch zur Psychologie. Aber gerade wenn es um so härtere Fälle geht, genau, wo dann auch im Elternhaus entsprechend was vorliegt, boah, da fühle ich mich jetzt auch nicht. Klar, mal nach der Erfahrung, mit der Zeit, das ist richtig, aber. Die Profis im Hintergrund sind natürlich da schon sehr hilfreich. Genau. Ja, ist bei mir jetzt nicht so, aber man nimmt auch als Lehrer manchmal was mit heim. Ist so, ich könnte mir das schon vorstellen, wenn man über Jugendliche und deren Taten und wenn einer Mist gebaut hat, mal so richtig, ja, man hat vielleicht auch eigene Kinder, nimmt einen das mehr mit, nimmt man das vielleicht auch mit heim und ja,
Also es
nachts
gibt
noch.
natürlich
Ja.
immer wieder Fälle, die einen mehr beschäftigen als andere. Natürlich hat man als Jugendrichter auch ganz viele Durchschnittsfälle. Für uns ist das vieles nichts Besonderes. Also wir haben kleine Ladendiebstähle, wir haben Jugendliche, die betrunken mit dem E-Scooter fahren oder die in die Disco rein wollen und ihren Ausweis fälschen, oder irgendwie einen Schlagring sich gekauft haben, weil sie das gerade toll finden. Also das sind eher so Bagatellsachen, die dann doch auch oft passieren, jugendtypische Straftaten. Auf der anderen Seite natürlich ist der Jugendrichter auch mit erheblichen Verfahren belastet, weil wir eben auch eine hohe Strafgewalt haben. Also wir können bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe geben, die Jugendrichter am Amtsgericht. Das können die Erwachsenenstrafrichter nicht. Da hört es bei 4 Jahren auf. Das heißt, wir haben natürlich auch schwerere Straftaten, die von den Jugendlichen begangen werden und zum Teil auch natürlich Biografien von Jugendlichen, die schon harter Tobak manchmal sind. Und manche Fälle nimmt man natürlich mit nach Hause, aber man lernt eigentlich schon damit umzugehen. Also man muss es auch lernen, weil man sonst, glaube ich, den Beruf nicht machen könnte. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich als Jugendrichter, das kommt bei uns noch dazu, wir haben schon auch erwachsene Straftäter, die wir verurteilen müssen, die dann aber Taten zum Nachteil von Kindern oder Jugendlichen begangen haben. Also das ist die andere Seite unserer Tätigkeit als Jugendrichter, ist auch Jugendschutz, also Kinder als Opfer. Jugendliche als Opfer und das sind, wenn dann vor allem Fälle, die einen eher belasten. Das sind wir stark im Bereich von Sexualstraftaten, Missbrauchstaten. Das sind belastende Verfahren vor allem, weil alle Kollegen bei uns, die als Jugendrichter arbeiten, selber Kinder haben. Und natürlich da sowas natürlich immer auch belastend ist, weil man auch an seine eigenen Kinder oft denkt, natürlich.
Ja, eben, also das meine ich nämlich genau. Also ändert sich da irgendwie das Bild, was man vorher hatte, irgendwie so? Ich kann es mir vorstellen, also als Schüler hat man bestimmt das Bild von seiner eigenen Generation und dann, mein Gott, als Eltern hat man bestimmt auch irgendwie eine Vorstellung von der aktuellen Generation über die Freunde und so weiter. Und als Lehrer hat man wieder ein ganz anderes Bild. Haben Sie das auch festgestellt, dass sich das bei Ihnen so gewandelt hat, dass man sagt, oder ist es halt einfach, ja, hat sich nicht großartig geändert oder
Es
weiß
ändert
nicht.
sich schon ein bisschen die Vorstellung, die man hat, weil man natürlich immer auch denkt, gerade wenn man jetzt selber Kinder hat, oh Gott, hoffentlich landen die nie bei einem selber quasi, bei den Kollegen. Hoffentlich bleibt der irgendwie stabil und driftet da mal nicht ab, weil es ist ja auch oft eine Sache, mal falsche Freunde oder jugendlicher Leichtsinn und da hat man natürlich, denkt man jetzt schon öfters mal, oh Gott, das könnte ja auch mal passieren, weil viele Sachen einfach jugendtypischer Leichtsinn auch mit dabei ist in vielen Fällen. Das sieht man natürlich dann vielleicht schon ein bisschen kritischer und ist da vielleicht anders vorbelastet, wie jetzt jemand, der damit nichts zu tun hat.
Ja, geht mir ähnlich.
Und man
Also,
macht sich auch mehr Sorgen. Also
ja,
auf der anderen Seite macht man sich auch
genau.
mehr Sorgen, weil man natürlich sieht, was den Kindern auch passieren kann. Und gerade jetzt in dem Bereich, wo wir jetzt noch sprechen wollen, mit dem Handy wird man natürlich besonders kritisch.
Ja, nee, sehe ich genauso. Also auch man sieht viel und ja, hofft, dass manches nicht daheim dann auch Einzug hält. Genau. Zum Beispiel eben genau diese Sachen mit dem Smartphone, die mir ja nicht immer den ganzen Tag im Blick behalten können. Sie waren ja schon bei Straftaten, die so anfallen. Jetzt wäre es natürlich besonders interessant, weil ich bin ja hier mit dem Podcast so unterwegs, ja, Digitalisierung, digitale Welt und so weiter. Ja, was für Straftaten? Mir war das gar nicht bewusst, dass man da wirklich so straffällig werden kann, auch als Jugendlicher im Internet. Das ist natürlich... Für mich war das okay, jemand gerät in irgendwie einen Mobbingfall oder so. Man sagt, naja, das ist zwar äußerst unschön, aber strafbar doch nicht. Und auch erst wie ich den Kontakt dann dazu hatte, war mir klar, dass es auch Material gibt, abseits kinderpornografischen und pornografischen Material, das wirklich strafbar ist, wenn man das auf dem Handy findet, im Klassenchat zum Beispiel. Und was natürlich auch dazu kam bei mir, war, dass man... Ja, ich habe es jetzt nicht am eigenen Leib erfahren, sprich kein Schüler hat mich direkt darauf angesprochen, aber man hört halt davon Belästigungen von Erwachsenen eben, von Kindern im Internet, also dieses Cyber-Grooming, teilweise auch sexuelle Belästigung. Welche konkreten Straftaten kann ich denn da jetzt eigentlich begehen oder beziehungsweise was wird dann wirklich geahndet davon?
Also das ist ein ganz weites Feld an Straftaten, die im Zusammenhang mit Mediennutzung stehen, sage ich jetzt mal, primär mit natürlich sozialen Medien, Internet, Foren, Chats, WhatsApp-Gruppen. Also das ist für uns in der Praxis schon eine Vielzahl an Fällen, die eben da stattfinden. Und da geht's los bei kleinen Beleidigungen, die man halt hin und her schreibt im Chat oder per WhatsApp, bis zu Bedrohungen, die da fallen und geschrieben werden, sei es in Textnachrichten oder Sprachnachrichten oder eben in Chatgruppen. Das ist dann auch dieser Bereich Mobbing, wo dann einfach viele Beleidigungen, Bedrohungen kommen. Das ist natürlich alles strafbar. So wie es in der realen Welt strafbar ist, sind es Beleidigungen und Bedrohungen, also diese beiden Straftatbestände, die da meistens verwirklicht werden. Das geht aber weiter eben, wie Sie schon gerade gesagt haben, kinderpornografische Bilder, Jugendpornografie, die verschickt wird auch unter den Jugendlichen. Dann geht es weiter mit verfassungsfeindlichen Bildern, die versendet werden. Da gibt es verschiedenste Ausprägungen, alles natürlich, was so mit Nationalsozialismus zu tun hat, aber in letzter Zeit eben auch öfter mit Israel verbunden, jetzt durch diese Situation, die da wieder besteht. Dann hat man auf der anderen Seite illegale Downloads oder Filmaufnahmen, dass Lehrer zum Beispiel auch im Klassenzimmer aufgenommen werden heimlich und so Sachen ins Netz gestellt werden, auch das wäre strafbar. Da ist, also das Feld ist sehr groß, das an Straftaten verwirklicht werden kann. Und was den meisten Jugendlichen einfach nicht bewusst ist, ist, wie schnell sie sich eigentlich strafbar machen. Weil einfach die Hemmschwelle im Netz so runtergesetzt ist, dass man sich, glaube ich, gar keine Gedanken macht, was man da gerade eigentlich macht. Oder welches Bild man da gerade empfangen hat oder verschickt oder liked. Und da einfach ganz schnell mit wenigen Klicks in der Strafbarkeit drin ist, die natürlich auch geahndet werden muss.
Ja, beim Cybermobbing ist es ja so, also man wird von mehreren meistens ja angegangen, beleidigt und so weiter. Aber die wenigsten bringen das ja dann wirklich zur Anzeige. Ich meine, bei uns ist halt so, wenn Lehrer beleidigt werden, dann ist das ja halt was anderes, weil es halt darum geht, um Beamtenbeleidigung und so weiter. Das heißt, wenn man sowas im Chat entdeckt hat, ist halt einmal vorgefallen, zumindest von einem Fall, wo ich weiß, der ist noch schon länger her. Da war das halt so und es wurde dann zwar nicht zur Anzeige gebracht, aber man hat halt klar machen wollen, dass das durchaus jetzt möglich wäre und dass da auch Geldbeträge gezahlt werden müssten. Mir war nicht klar, dass man da jetzt als Jugendlicher auch Anzeige erstatten kann, wenn ich jetzt von Mitschülern irgendwie beleidigt werde. Ist das schon...
Man kann natürlich Anzeige erstatten. Die Beleidigung ist ein Antragsdelikt. Das heißt, man muss einen Strafantrag stellen bei der Polizei oder bei der Staatsanwaltschaft, damit es verfolgt wird. Wenn ich das natürlich nicht mache, dann kann es nicht verurteilt werden oder auch nicht geahndet werden. Aber wenn jemand wegen Beleidigungen im Netz einen Strafantrag stellt, dann wird das wie eine ganz normale Beleidigung auf der Straße auch weiterverfolgt. Und wir haben schon häufig Fälle, wo eben in Klassenchats so Mobbing stattfindet. Auch muss man schon sagen, das ist dann schon härterer Tobak, also wo es über massive Beleidigungen, aber auch zu Bedrohungen kommt und die Kinder dann zu Hause den Eltern ab und zu was erzählen, die dann sagen, jetzt zeigen wir das aber an. Oder eben sich komisch verhalten zu Hause und Eltern schauen mal ins Handy und stellen fest, da geht seit Wochen das schlimmste Mobbing ab mit Todesdrohungen und Beleidigungen und dann natürlich die Eltern ihr Kind nehmen und mit ihm zur Polizei fahren. Und dann sind diejenigen, die diese Beleidigungen geäußert haben, natürlich Beschuldigte im Strafverfahren.
Ja, das ist nämlich das große Problem, ist ja immer, wir Lehrer kriegen das sowieso so gut wie nie mit. Mhm. Also das ist das eine Problem, weil wir ja überhaupt, also Handys von Schülern irgendwie einsammeln, einsacken oder mal drauf gucken, ist ja absolut unmöglich. Und als Eltern ja aber auch, in welcher Pflicht stehe ich eigentlich als Elternteil und vielleicht sogar auch als Lehrer, weil Vorbeugen ist ja immer besser als dann Nachsorgen. Also es ist ja immer besser, wir können quasi schon als Schule oder als Lehrer oder als Eltern quasi vorbeugen, dass sowas gar nicht erst passiert. Aber welche Möglichkeiten habe ich denn da? Ist da irgendwelche Erfahrungen, wo man sagt, na, da hätte man ja schon zu dem um den Zeitpunkt oder gibt es irgendwelche...
Also was ich meine, man wird es nie ganz verhindern können, wenn man diese Chatgruppen hat, also wenn die Kinder da drin sind, kann man es nie ganz verhindern. Ich versuche immer, ich mache auch viel Aufklärungsarbeit an Schulen zu dem Thema Handystrafbarkeit. Ich versuche immer den Schülern zu erklären, dass sie verantwortlich sind für ihren Chat und für ihre WhatsApp-Gruppe, in der sie sich da befinden. Man muss eigentlich den Kindern vor allem beibringen, dass von Anfang an klare Regeln herrschen. Also, dass man zum Beispiel als Klasse, wenn man so einen Klassenchat hat, bestimmte Regeln festlegt, vielleicht ein oder zwei Mitschüler bestimmt, die diesen Chat auch überwachen in dem Sinne, dass sich an die Regeln gehalten wird und man einfach sagt, für uns ist ganz klar, sobald da Beleidigungen fallen, Bedrohungen fallen, sobald da Bilder verschickt werden, die für uns nicht in Ordnung sind, wird derjenige, der das macht, aus diesem Chat blockiert. Und wenn halt sich immer die große Mehrheit dann dagegen stellt, dann geht auch was voran in der Hinsicht. Wenn natürlich, und das ist halt das Häufigste, im Chat alle schweigen und einer macht halt immer weiter oder zwei, drei, dann befeuert das ja das Ganze immer noch, weil die mobben, merken ja, mir passiert ja gar nichts. Die anderen sind ja alle ruhig, ich kann eigentlich machen, was ich möchte. Und wenn natürlich jetzt alle anderen aus dem Chat dann sagen, hey, hör auf, was soll das? Wir löschen dich hier raus, wir blockieren dich, dann ist natürlich schon vorbei wieder. Mhm. Also das ist so eine Methode, mit der man natürlich versuchen kann, den Jugendlichen beizubringen, dass sie verantwortlich sind für das, was da drin passiert. Ja, also sie verwalten das und ihnen muss halt auch bewusst sein, dass sie damit natürlich, auch wenn sie das irgendwie in der Form positiv liken oder unterstützen, sich natürlich auch strafbar machen könnten. Und den Eltern kann man nur mitgeben, dass sie ab und zu am besten in das Handy von den Kindern reinschauen, solange die das noch zulassen. Das ist natürlich immer eine Gratwanderung, wie lange das funktioniert zu Hause und wie lange es nicht funktioniert. Und in der Regel funktioniert es nur, wenn man von Anfang an, sobald das erste Smartphone da ist und sowas auf dem Handy ist, so eine Regel einführt, dass die Eltern da ab und zu reinschauen dürfen. Weil das Handy gehört letztlich den Eltern. Die haben es gekauft, auf die läuft der Vertrag, man gibt es dem Kind zur Nutzung und dann gibt es halt bestimmte Regeln und Bedingungen, die gelten. Das kann man natürlich nicht einführen, wenn das Kind schon 15 ist. Dann wird das nicht mehr funktionieren. Das muss, wenn dann gleich von Anfang an, muss das klar sein, dass das so läuft und nicht anders. Und ja, dann merkt man halt auch oft, ob was passiert oder nicht. Ja. Das sind natürlich Dinge, die kann man niemandem vorgeben. Das ist was, was man zu Hause in der Familie regeln und besprechen muss. Da können wir jetzt auch als Strafrichter nichts keine perfekte Lösung anbieten. Wir können nur sagen, dass aus unserer Erfahrung es gut ist, wenn die Eltern da einen guten Blick drauf haben, was da passiert.
Ja, das höre ich von verschiedenen Seiten, höre ich das natürlich, das ist klar. Und ich fordere das natürlich auch ein, aber das klappt nicht, weil man halt dann, ja man, also es ist ja immer so, es gibt die Gruppe Schüler und es gibt natürlich auch die Gruppe Eltern und nicht alle Eltern wissen das oder machen das oder wollen das. Und wenn dann natürlich innerhalb der Gruppe der Schüler das so unterschiedlich gehandhabt wird, dann haben die natürlich immer das Argumentationsfeld von wegen, ja, du bist der Einzige. Ja, und das kann ich natürlich nicht sofort überprüfen, ob das stimmt oder nicht. Und dann unterhält man sich mit 2, 3 anderen. Und so, ach so, ja, und dann fährt, dann wird es schon mau. Und manche sagen, nee, ja, mache ich auch so. Und das ist halt sehr heterogen. Und also das ist wirklich eine Sache, die wirklich schwierig ist, das so mitzuverfolgen. Gott sei Dank, bisher ist es noch nicht dazu gekommen, dass irgendwie ein Thema war, aber kann halt schnell passieren und das zu verhindern, also das ist wirklich was, das klingt immer so, ja, ich sehe es ja in der Klasse, klar gibt es Klassenregeln, wir haben die auch immer und dann haben wir auch für bestimmte Projektarbeiten Regeln, aber viele wollen dann auch nicht petzen, viele finden das illoyal. Wir haben da immer wieder Klassen, die sehr gut zusammenhalten und wo dann auch nichts raussickert und so weiter. Also es ist echt ein schwieriges Thema. Weil ja, Mobbing ist ja nicht Cybermobbing, ist ja nicht nur jetzt, als ob das nur im Geheimen. Die gehen sich schon auch offen an in der Schule. Also so ist
das. Das ist natürlich ein Problemfeld, wo man auch schwer die perfekte Lösung finden wird. Es ist nur ganz klar, muss sein, dass die unter diesem Cybermobbing leiden, die Opfer, die wir dann ja auch zum Teil sehen, wirklich massiv darunter leiden. Also das zum Teil so weit geht, dass diese Kinder nicht mehr in die Schule gehen wollen natürlich, aber auch suizidale Gedanken entwickeln, Angststörungen bekommen, Schlafstörungen. Also diese Art, wie da die Beleidigungen fallen, weil das geht ja wirklich nicht wie auf dem Schulhof, dass man sich halt mal irgendwie gegenübersteht und dann kommen irgendwelche blöden Sprüche, sondern da geht es ja oft im wirklich Minuten- oder Sekundentakt, dass da Nachrichten kommen und man sich dem gar nicht mehr entziehen kann. Und deswegen ist natürlich das schon ein sehr problematisches Feld und etwas, was für die Opfer ganz besonders belastend ist. Deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man in der Schule auch offen mit dem Thema umgeht und auch vor allem aufzeigt, was halt die Folgen des Ganzen sind. Also, dass das halt gerade für die Opfer, die dann auserkoren werden, und da weiß man ja manchmal oft gar nicht, warum es jetzt genau den trifft, halt einfach besonders weitreichende Folgen haben. Und in Österreich zum Beispiel ist man noch viel weiter gegangen. Da gibt es einen eigenen Straftatbestand, der dieses Cybermobbing unter Strafe stellt. Also das gibt es jetzt in Deutschland nicht, aber in Österreich gibt es das seit 2016 einen eigenen Paragraphen, der also Belästigungen im Wege von Telekommunikation, Computersystemen explizit unter Strafe stellt. Also die sind sogar noch weiter gegangen, wie es jetzt bei uns eben momentan ist.
Ja, könnte man sich manchmal schon wünschen, dass das noch ein Stückchen, weil ob es eine abschreckende Gefahr, also weiß nicht, ob es abschreckend ist, dann vielleicht wäre das.
Das weiß ich auch nicht, da kann ich jetzt auch aus Österreich keine Erfahrungen weiterspiegeln, aber also die Gefahr ist natürlich, ist schon gesehen worden, auch vom Gesetzgeber da zum Beispiel, indem er dann eben in Österreich sagt, jetzt muss ich da extra einen Straftatbestand machen, weil wir einfach aus Opferschutzgesichtspunkten da halt noch weitergehen müssen. So Möglichkeiten gibt es natürlich in Deutschland auch immer. Wir können auch, wenn der Bundestag und der Bundesrat was beschließen, kann man immer neue Gesetze einfügen. Das passiert ja auch permanent. Also das Recht ist ja kein statisches Element, sondern das wandelt sich ja. Und eben gerade solche neuen Medien mit ihren neuen Herausforderungen oder auch Straftatbeständen, das kann natürlich schon dazu kommen irgendwann, dass man das auch in einer Art und Weise dann in Straftatbestand aufnehmen wird.
Ja, anders ist es ja dann wirklich bei der Belästigung durch Erwachsene, oder? Bei diesem Cybergrooming Das ist ja dann die nächste Stufe quasi, wo ich sage, da ist jemand im Chat, sag jetzt mal zum Beispiel in einem Spielechat auf Minecraft oder was war bei Fortnite. Und
ja.
der spricht mich an. Da geht es ja gar nicht darum, dass der dann beleidigend ist, sondern der ist ja eigentlich ganz freundlich und ganz höflich meistens. Und aber ich glaube, da geht es dann nochmal in eine ganz andere
Ja,
Richtung.
da sind wir natürlich, das passiert natürlich oft durch Erwachsene, das passiert aber natürlich auch zum Teil durch Gleichaltrige oder etwas Ältere. Die Mehrheit sind natürlich schon erwachsene Täter, die einfach wirklich versuchen, über nicht nur diese Spiele und die Chatfunktion in den Spielen, sondern wir haben es ganz viel auch über Social Media, also es geht über Instagram und Snapchat vor allem, dass da Anbahnungsversuche mit dem Ziel, sexuelle Kontakte mit Kindern und Jugendlichen herzustellen, stattfinden. Und
ja,
das ist leider sehr häufig in letzter Zeit in der Praxis.
Ich habe
also
nur ja, ich habe nur gehört, dass hauptsächlich dann auch auf Bildmaterial aus sind, oder? Ich habe das.
Genau, also die Ziel ist natürlich häufig Bilder zu bekommen, vor allem natürlich auch Bilder, auf denen die Jugendlichen oder Kinder nichts anhaben oder gewisse sexuelle Handlungen vornehmen. Aber es kommt auch immer wieder zu tatsächlichen Kontakten dann, also dass es zu Treffen kommt, dass sich die Kinder oder Jugendliche mit den vermeintlichen gleichaltrigen Chatpartnern treffen und es dann natürlich auch zu tatsächlichen Missbrauchstaten kommen kann. Und es ist jetzt nichts, was ganz fernliegend ist, sondern das passiert durchaus häufig. Und ist wahrscheinlich im Moment eine der häufigsten Arten, in der es zu so Kontaktaufnahmen kommt. Natürlich geben die sich meistens nicht als Erwachsene aus, sondern als Gleichaltrige, die halt mit ihm befreundet, mit den anderen befreundet sein wollen.
Aha.
Dann wird Komplimente gemacht und gerade eben Mädchen in der Pubertät, sagen wir mal, sind da oft empfänglich dafür, wenn man vielleicht gerade selber irgendwie mit sich hadert und dann ist da einer, der findet einen ganz toll und der schreibt einem das auch dauernd und sagt einem immer wieder, wie toll man ist und wie schön das doch wäre, wenn man da mal ein Bild schicken würde und so steigert sich das dann immer mehr.
Ja, aber das ist ja, das Endergebnis ist ja eine Straftat sowieso, also mit Minderjährigen oder wenn es tatsächlich zu einem Missbrauch kommt schon, aber das Cybergrooming an sich, dass ich jetzt als Erwachsener, das lässt sich ja kaum nachweisen, außer ich habe jetzt wirklich den konkreten Chatverlauf und ab wann ist, also in welcher Form kann ich da wirklich dann auch als Eltern sagen, da liegt ja jetzt wirklich auch mal eine anzeigepflichtige Geschichte vor oder
also
da kann ich überhaupt was machen, ne?
Es gibt ja in Deutschland den Tatbestand, der heißt sexueller Missbrauch von Kindern. Darunter ist jetzt nicht nur der tatsächliche sexuelle Missbrauch zu verstehen, wo es also zu tatsächlichen sexuellen Handlungen an Kindern kommt, sondern es ist eben auch verboten, als sexueller Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt, nennt man das, wenn man Kindern zum Beispiel pornografisches Material zeigt oder wenn man eben entsprechend sexuelle Gespräche mit dem Ziel, so einer sexuelle Handlungen dann zu haben, mit Kindern führt. Also auch das ist schon als sexueller Missbrauch einzustufen und entsprechend strafbar. Das heißt, schon allein, wenn da so Bilder verschickt werden oder eben aufgefordert wird, solche Bilder zu machen, und dann ihm zu schicken, dann ist das schon ein Straftatbestand, der erfüllt ist und den man als Eltern dann auch dringend zur Anzeige bringen sollte.
Wie hoch ist da die Erfolgsquote bei sowas? Ich stelle mir irgendwie schwierig
also
vor.
Also es ist relativ sogar, weil wir natürlich mittlerweile auch besser diese Fälle ermitteln können, wie das vielleicht noch vor 10, 15 Jahren war. Man kriegt natürlich mittlerweile auch über die Ermittlungsbehörden die Nutzer dieser Seiten oder diese Profile besser raus, wer das letztlich ist. Und also wir haben schon immer wieder Fälle, in denen da Urteile gesprochen werden, auch mit hohen Freiheitsstrafen dann zum Teil.
Wie ist das eigentlich
mit diesen App? Ja. Wir haben leider aber auch halt die Fälle, wo es dann die Kinder, Jugendliche den Eltern halt erst dann erzählen, wenn es schon zu spät ist und es tatsächlich zu Treffen gekommen ist, bei denen es dann eben zu Missbrauchstaten gekommen ist.
Oh Gott. Ja.
Also.
Oh, gut, aber es klingt ja schon mal gut, dass es die Erfolgsquote da dann doch zumindest höher geworden ist, weil die Horrorvorstellung, dass sowas bei eigenen Kind oder so passiert, oh Gott, das ist klar. Und ja.
Ja, und ja. Da ist halt das Problem vor allem, dass die Kinder da gar nicht, also die meisten, mit denen wir dann auch zu tun haben, die auch Opfer geworden sind, halt einfach gar nicht sensibilisiert waren. Okay. Also das ist halt schon was vielleicht immer mehr wird, auch die Gefahr größer wird und man natürlich den Kindern immer von klein auf erzählt, dass sie auf der Straße bitte nicht mit fremden Menschen sprechen sollen und auch mit niemandem mitgehen sollen, aber dass man sie beim Roblox-Spielen halt mit Hinz und Kunst chatten lässt, von dem man ja gar nicht weiß, wer das ist und über Instagram jeden anschreiben kann und sich auch anschreiben lässt und sobald da einer mit mir irgendwie ein Gespräch sucht, dann steige ich drauf ein. Da ist natürlich, also da kann man natürlich schon noch viel mehr Aufklärungsarbeit als Eltern leisten und den Kindern vor allem auch erklären, dass die Gefahr, dass man auf der Straße angesprochen ist, wird wahrscheinlich deutlich geringer ist, wie dass das in so Chatforen passiert.
Ja, und es wäre natürlich,
dass der Gegenüber nicht unbedingt das Alter hat, was er behauptet zu haben.
Ja, das kommt dazu.
Und das, das, also auch da merke ich auch, wenn ich in den Schulen unterwegs bin und entsprechende Vorträge ja auch, die dann natürlich auch das Thema beinhalten, halte, dass da viele total überrascht sind und bei den 14-, 15-Jährigen wenig Bewusstsein da ist, dass das denn so, dass es sowas gibt und dass da sowas passieren kann. Weil die einfach halt wahrscheinlich, es ist natürlich auch ein unangenehmes Thema und vielleicht scheuen das dann viele Eltern auch oder denken gar nicht an sowas, weil viele denken ja, was soll jetzt, wenn ich mein Kind Minecraft spielen lasse oder Roblox oder Fortnite, was soll denn da passieren? Oder wenn der da ein bisschen Instagram macht, ist doch nicht so schlimm. Aber da...
Man könnte erwarten, dass die Hersteller und die Betreiber von den Plattformen halt auch ein bisschen mehr Wert darauf legen, da einen gewissen Schutz zu geben, aber das ist irgendwie, bei Minecraft ist es zumindest mal so, das kann man zumindest Minecraft zugute halten, dass wirklich ja nur der Chat möglich ist. Bei allen anderen hat man ja quasi schon Sprachchat-Funktion und so weiter und so fort. Und ja, aber dennoch, auch über diesen Chat läuft viel. Also da kriege ich genug, habe ich genug mitbekommen und also gut, jetzt nicht solche Sachen, um Gottes Willen zum Glück nicht, aber trotzdem auch andere Sachen. Also da fängt das Mobbing direkt schon im Spielechat an, wie die da miteinander reden. Das ist schon echt unterirdisch und von daher möchte ich gar nicht wissen, wie das sonst so läuft, wenn ich da mal nicht mit reingeguckt habe. Aber ja, ist einfach eine ganz unangenehme Geschichte, wie manche im Internet sich benehmen. Also das muss man halt auch dazu sagen. Und ich glaube auch, dass das bei Eltern tatsächlich so ist. Also das ist meine Erfahrung zumindest von dem, was ich so mitlese, auch auf Social Media. Entweder es auszublenden oder manche haben gar keine Erlaubnis für ein Handy. Also sie haben selbst in der 8. Klasse noch kein Handy, weil die Eltern völlig überfordert damit sind, weil sie wissen, wenn sie das zulassen, haben sie keine Chance, das irgendwie zu kontrollieren oder bilden sich das ein. Fälle habe ich auch schon gehabt. Da leiden die Kinder natürlich auch wieder drunter, weil sie die einzigen sind, die kein Smartphone haben. Insofern kann ich da jeden verstehen, der da sagt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich da überhaupt dem Herr werden soll. Ich bete einfach jeden Abend, dass alles gut geht.
Also ich glaube, man kann schon einiges tun, indem man da einfach auch ganz offen und bewusst mit den Kindern drüber redet und sie da ganz stark sensibilisiert, gerade wenn es dann darum geht, dass irgendjemand Fotos haben möchte. Also spätestens, wenn irgendein Chatpartner schreibt, er möchte Fotos haben, dann muss das Kind so geschult sein, dass alle Alarmglocken aufläuten. Und das, finde ich, kann man schon versuchen, ihnen zu vermitteln und auch zu vermitteln, dass das ähnlich ist wie jemand, der auf der Straße dann einem Gummibärchen anbietet, wenn man ins Auto steigt. die halt dann zum Teil irgendwelche Geschenke anbieten oder mit Geld locken oder eben sagen, komm, lass uns mal treffen und lass alles geheim bleiben. Also wenn eben solche Signale da kommen, dass dann die Kinder einfach auch merken, jetzt stimmt irgendwas nicht mehr. Spätestens jetzt muss ich aufhören.
Das und sind halt immer die Eltern, ne, die was sagen und dann
ja,
dagegen immer, ne, so ein bisschen so, ja.
Man glaubt es ja dann immer nicht.
Ja,
also ich hoffe ja immer, dass sie es mir glauben, wenn ich es an den Schulen erzähle, dass das, dass ich mir das jetzt nicht ausdenke, dass sich die Polizei das auch nicht ausdenkt, sondern dass man das ja nur macht, diese Präventionsarbeit, weil man einfach nicht möchte, dass das den Kindern passiert.
Naja, also das halt die, also das auf alle Fälle, also wir haben ja immer wieder, ich glaube, Sie waren auch mal bei uns und auch der Herr Grazer kommt zu uns. Und das ist immer ein Gewinn, weil danach tatsächlich die Schüler noch kommen und sagen, boah, krass, war mir nicht klar oder ist das wirklich so? Boah, und haben dann ein ganz ungutes Gefühl. Aber das ist ja schon mal gut, weil wenn ich das jetzt als Lehrer, wir reden so viel und warnen so viel und sagen so viel, das ist wie wenn die Eltern reden, dann hat man halt einfach auch überhaupt nicht mehr diesen Zugang über aufpassen, ernst zu nehmen, ja, der Lehrer sagt es und die Mutter sagt es und so weiter. Aber wenn ein Experten, und für den Schüleraugen ist das ja klar, da kommt jetzt, boah, krass, da kommt jetzt ein echter Polizist, der hat Kontakt mit den Straftätern und der weiß es, der muss es ja wissen, weil der hat ja quasi aus erster Hand das Ganze erfahren, das ist was ganz anderes. Also schon sehr, sehr wertvoll, dass da auch an den Schulen sowas passiert. Ja, über Polizei und auch über genau, bei Sie zum Beispiel. Ja, ich habe ein bisschen Angst gehabt, auch generell vor den Geschichten mit den Nacktfotos, weil es ja da auch so viele Erpressungsfälle gab, hat mir der Herr Katz hat mir das, glaube ich, erzählt. Ja. Das heißt, gar nicht mal mit dem Ziel, an die Fotos zu kommen wegen sexuellen Kontakten, sondern an die Fotos zu kommen, um Leute zu erpressen. Das heißt, man hat jetzt auch noch den, wenn ich das als Laie so sage, den Straftatbestand der Erpressung dann auch noch mit drin, oder? Bei diesem Cyber-Grooming.
Also man hat natürlich bei dem, diese Bilder werden natürlich oft verwendet zu Erpressungszwecken, wobei da auch oft Erpressung mit dem Ziel, sexuelle Handlungen zu bekommen dahinter steht oder noch mehr Bilder oder härtere Bilder dann zu bekommen. Also das ist natürlich sehr häufig, dass dann gerade diese Bilder verwendet werden, um da mehr zu bekommen dann, weil man sonst sagt, die veröffentliche ich dann irgendwo. Oder natürlich auch mit monetären Interessen, dass man sagt, man versucht da Geld rauszuschlagen, weil man sonst eben diese Bilder irgendwem schickt, veröffentlicht, Internet stellt oder dergleichen macht. Also da gibt es natürlich beide Möglichkeiten. Aber es ist sehr oft so, dass wenn mal Bilder verschickt worden sind, natürlich die Täter ein Druckmittel haben, was sie auch weitlich einsetzen. Das bekommen, was sie wollen.
Glaube ich, ja. Na, da ging es ja hauptsächlich um Geld, hat mir der Katze erzählt, dass man halt dann Geldforderungen hat und natürlich das jedem, also das kann man auch direkt nachvollziehen, viel zu peinlich wäre jetzt da zu den Eltern zu gehen und zu sagen, pass mal auf, mir ist Folgendes passiert, ich bräuchte jetzt 500 Euro oder wie auch immer. Manche sind dann so verzweifelt, hat er erzählt, dass sie dann wirklich an so letzte Auswege dann denken und das ist natürlich dann schon also eine ganz andere Nummer. Das war mir nicht bewusst, dass er hat gesagt, das kommt gar nicht so selten auch hier in Augsburg vor, dass ihm das begegnet und man soll nicht meinen, dass das irgendwie so Einzelfälle sind.
Also da hat er absolut recht und ich sage deswegen auch jedem Schüler, dass das Wichtigste, was er mitnehmen muss, immer ist, dass man keine Fotos verschickt von sich. Also keine Fotos, auf denen man in irgendeiner Weise nichts anhat oder die einem furchtbar peinlich sind, weil man sich gerade übergibt oder irgendwas anderes macht, was unangenehm ist. Und dass man das auch nicht seinem da im Moment aktuellen besten Freund oder Liebschafter schicken soll, weil das geht halt schnell auseinander. Und dann hat es meistens keine guten Folgen, wenn da so Bilder mal verschickt worden sind.
Naja, also apropos verschicken, weil, wie gesagt, haben wir noch diesen Klassenchat angesprochen, eben, da werden ja auch Bilder verschickt, die nicht so ganz erwünscht sind. Das wäre jetzt die eine Variante natürlich, jetzt wieder auch im Bereich Mobbing, dass man nachher noch so ein KI-generiertes Nacktfoto von Mitschülern verschickt. Aber ich weiß nicht, inwiefern das verboten wäre, im Sinne des Mobbings natürlich schon. Aber es gibt ja auch Bilder, die sind tatsächlich schon allein der Besitz sind verboten. Da haben wir jetzt doch so einen Fall gehabt mit einer Lehrerin, die da sich hat was schicken lassen, damit sie sagt, sie kann das irgendwie als Beweis sichern. Und allein dieser Besitz auf dem Handy war dann schon strafbar. In dem Fall war es, glaube ich, tatsächlich irgendwas Kinderpornografisches, aber es geht ja auch um Sachen aus dem Dritten Reich und die tatsächlich allein der Besitz und die Nichtmeldung dann ja, zur Strafe führen.
Also es ist natürlich ganz klar, bei den kinderpornografischen Bildern ist es so, dass allein der Besitz strafbar ist. Das heißt, wenn man das empfängt und nicht sofort löscht, ist man in der Strafbarkeit drin. Und da ist es eigentlich auch egal, aus welchen Motiven man das erstmal macht. Also das heißt, deswegen sage ich es auch immer den Lehrern, nichts irgendwie sich einen Screenshot machen lassen oder abfotografieren. Das führt nur zur eigenen Strafbarkeit gegebenenfalls. Natürlich sind es Fälle, in denen man mittlerweile wieder auch eine Möglichkeit hat, das wegen geringer Schuld einzustellen. Aber es ist natürlich an sich erstmal ein Besitz kinderpornografischer Bilder. Das heißt, da muss man sehr vorsichtig und sensibel sein, weil man dieses Bildmaterial eigentlich gar nicht besitzen darf. Das heißt, die einzigen, die das besitzen dürfen, sind die Strafverfolgungsbehörden, die es aber halt ja nur zum Zwecke der Strafverfolgung besitzen. Und deswegen ist es also auch so, dass zum Beispiel wir auch solche Bilder, wenn wir die in Akten haben, gar nicht rausschicken an die Anwälte, sondern die bei uns vor Ort diese Bilder anschauen müssen. Also man ist da ganz vorsichtig und sensibel und deswegen ist es einfach so, dass da natürlich auch, weil das der Laie meistens nicht weiß, man da relativ schnell dann einfach strafrechtliche Probleme kriegen kann. Deswegen ist es immer besser, man merkt sich einfach nur, was auf den Bildern drauf war, und schildert das halt der Polizei, um dann gegebenenfalls eben ein Ermittlungsverfahren einzuleiten.
Das heißt,
Das reicht ja.
wenn ich so ein Bild dann bekommen sollte, kann ja auch mal sein, jemand meldet mir das oder will mir das melden. Das wäre ja
Ja,
auch gut eigentlich. Und man
ja.
sagt, ja, hier, Lehrer, guck dir das mal an. Dann müsste ich es tatsächlich sofort löschen und dann zur Anzeige bringen oder dann halt melden.
Ja.
Also ich dürfte es jetzt nicht behalten und sagen, hier folgendes Bild und dann wohl möglich noch weiterschicken, sondern es ist dann wirklich so, die Reihenfolge tatsächlich,
Ja,
nee,
vor allem
erstmal
eben auch
löschen.
nicht weiter, vor
Ja,
allem auch nicht
eben.
weiterschicken.
Das ist nämlich immer das.
Also deswegen, also ich sag, das Einfachste für einen, damit man sich nicht irgendwie in die Gefahr begibt, dass man irgendwas falsch macht, ist, dieses Bild einfach zu löschen und sich nur gemerkt zu haben, was da ungefähr drauf ist, dass man das schildern kann, dass man sagt, es war ein Kind so und so alt ungefähr, an dem das und das passiert ist. Und es würde jetzt an sich einleiten kann gegen denjenigen, der das Bild halt verschickt hat.
Okay, ja, da wird dann wahrscheinlich der ganze Chat gesichert und geguckt,
Genau,
wo
dann
geht's
wird
los?
da, so
Ja,
geht's
klar.
los, genau.
Aber,
Und
ja.
da fallen natürlich auch andere Bilder drunter, die
Genau,
jetzt
ja.
nicht unbedingt einen pornografischen Hintergrund haben. Also wir haben ja auch verfassungsfeindliche Organisationen und deren Symbole, die man eben in Deutschland nicht verwenden darf. Da fällt alles drunter, was mit der nationalsozialistischen Herrschaft zu tun hat. Rechtsextreme Symbole eben. Da würde aber auch drunter fallen die Hamas-Zeichen oder PKK, also alles, was quasi in Deutschland als verfassungswidrig eingestuft wird. Da kann man jetzt sagen, das weiß ich gar nicht alles,
Ja, eben.
weil
Ich
woher
wollte
soll ich
gerade
das
sagen.
denn wissen?
Ja.
Also natürlich, wenn man sich da unsicher ist, weil man irgendein komisches Bild bekommen hat, dann kann man immer auf der Seite vom Bundesamt für Verfassungsschutz schauen. Da ist eine ganze Liste im Internet und da ist alles drauf, was man nicht haben darf und was verboten ist.
Also
Also.
wenn ich es böse meine als Schüler, dann gucke ich da auf so eine Seite und dann schicke ich irgendjemanden so ein
Genau.
Bild, um ihm eins auszuwischen.
Zum
Bin zwar
Beispiel,
dann
ja.
mit drin, aber irgendwie dann, ja.
Und.
Pff.
Also, wobei die meisten Schüler zumindest ab einem gewissen Alter wissen, dass die ganzen nationalsozialistischen Sachen irgendwie nicht in Ordnung sind. Also, das wissen sie ja meistens schon und
Ja.
meistens kommt dann irgendwie sowas, ja, aber dass das jetzt so und das habe ich jetzt nicht so genau gewusst, aber ich wusste schon, dass irgendwie vielleicht nicht so gut und also meistens wissen sie es dann schon, was sie da machen. Zumindest wenn
Ja.
sie bei uns landen.
Ja. Einmal habe ich erlebt, dass sie es nicht wussten anscheinend. Und das, sie haben halt einen anderen Humor, haben sie dann gemeint. Da habe ich gesagt, naja, also
Ja, das ist ja immer
das
das
ist,
Argument, was ja
ja,
kommt bei uns auch,
Standard.
ist ja immer, das war ja nur witzig gemeint.
Ja.
Also auch bei den kinderpornografischen Bildern, die verschickt werden, das ist ja nur witzig. Und auch die ganzen judenfeindlichen Bilder und Sachen, die gerade verschickt werden, ist ja alles immer nur lustig gemeint und das haben sie eigentlich gar nicht böse gemeint, aber das ändert halt nichts an der Strafbarkeit, auch wenn ich meine, dass es lustig ist. Ich sage immer, es ist nicht nur geschmacklos zu den Schülern, sondern halt auch strafbar. Egal, ob man es selber witzig findet oder nicht.
Es ist immer
Da
dieser
vielleicht
Reiz
hinterfragen sollte, was
dabei.
daran so
Ja.
witzig ist.
Ja.
Und da, ja, da ist wahrscheinlich der pubertäre Verstand halt manchmal, steht einem da im Weg vielleicht.
Ja, und der Reiz des Verbotenen
Und
irgendwie. Ah, die sind ja
verboten, ja.
verboten, die Bilder. Oh, traust du dich
Aber
und bla bla bla.
wir könnten ja mal gucken.
Ja, gut, dann Konsequenzen abwarten, das ist immer so, mein.
Genau.
Dazu
Also.
stehen. Ganz genau. Hat es eigentlich zugenommen, diese Geschichten, Cybermobbing, Cybergrooming und auch solche Klassen-Chat-Verstöße über die Zeit, wo Sie jetzt quasi Erfahrungen haben? Man sagt in den letzten 2, vielleicht sogar 3 Jahren oder das relativ konstant. Oder vielleicht hat es sogar
Also das hat
abgenommen.
schon zugenommen.
Schon.
Das nimmt zu. Also ist, würde ich sagen, deutlich mehr, als das am Anfang war. Es sind auch deutlich mehr Verfahren, die wegen so kinderpornografischer Bilder auch bei Jugendlichen und Heranwachsenden so über unsere Tische laufen. Und das ist was mich, aber auch die Kollegen, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches für die, aber ich glaube, dass sie mir da zustimmen würden, erschreckt, was da passiert gerade zum Teil. Also wir sehen schon Bilder und Sachen, die auch eben geteilt werden oder verschickt werden oder auch Bilder, die die Jugendlichen von sich eben im Rahmen von Cybergrooming oder anderen Sachen verschicken, die sind schon zum Teil harter Tobak für das Alter.
Könnte man
Also
da
es ist
eigentlich jetzt bezogen aufs Jugendstrafrecht wäre jetzt die eine Sache, dass man sagt, da könnte man Anpassungen annehmen, die wären wirksam, aber auf der anderen Seite ist ja die öffentliche Diskussion gerade immer um das Handyverbot an Schulen beziehungsweise die Social Media Portale mit einer Altersgrenze zu versehen. Wo sehen Sie da Möglichkeiten bei den drei Sachen, dass man sagen könnte?
Also ich bin ein großer Fan vom Handyverbot an der Schule. Also bin ja in vielen Schulen und ich weiß, dass es sehr unterschiedlich von Schule zu Schule gehandhabt wird und dass viele Schulen mittlerweile das Handyverbot haben, weil es einfach Vorfälle gab, massivere Vorfälle und die Schule sich dann dazu entschlossen hat, das zu machen. Ich habe da von den Lehrern, die ich da getroffen habe, bislang eigentlich immer positive Rückmeldungen. Also, dass es besser läuft, dass weniger Ablenkung auch in der Schule ist, dass eine Lehrerin hat mal zu mir gesagt, sie war ganz erstaunt, sie kam in der Früh ins Klassenzimmer und da hätte ein Kind ein Buch gelesen. Und also sowas hätte sie jetzt quasi schon jahrelang nicht mehr erlebt, aber es wäre jetzt öfters also so, dass das passiert. Und so, ich finde es nicht schlecht, weil dann gilt es halt für alle. Ich kann nicht sagen, der eine, der hat kein Handy und der andere hat aber eins und der darf damit alles machen, sondern in der Schule ist halt einfach ein Raum, wo die nichts zu suchen haben. Außer man braucht sie für irgendwelche Projekte, aber dann haben ja die meisten irgendwie ein iPad
Ja,
mittlerweile.
klar, natürlich.
Aber an sich finde ich meistens eine gute Lösung und ich glaube, an vielen Schulen, an denen es massiv Probleme damit gab, ist es die beste Lösung. Und die Social Media Altersgrenze bin ich ehrlich gesagt auch ein großer Fan davon. Wie man das dann letztlich durchsetzen kann, ist immer
Ja,
was anderes.
genau.
Aber an sich ist es ja auch jetzt schon so, dass zum Beispiel bei WhatsApp oder Instagram man unter 14 Jahren das eigentlich nicht nutzen darf. Das steht in den AGBs. Damit können die sich natürlich auch leicht von jeder Verantwortung freimachen. Das ist Sache der Eltern. Und ich würde sagen, es hat schon einen Grund, warum man sagt, dass man das nicht unter 14 haben sollte.
Ja,
Und
absolut. Aber wie
bei
gesagt,
anderen,
es existiert ja und
genau,
da
es
wäre.
existiert und dann für manche
Genau.
Eltern würden sich vielleicht leichter tun. Also ich bin auch öfters auf Elternabend, wo ich dann immer als erstes sage, also erst ab 14 und mich dann die meisten Eltern mit großen Augen
Ja.
anschauen und sagen, was? Habe ich nicht gewusst, sage ich
Ja.
ja, muss man eigentlich nur mal lesen, was da drin steht und sich halt informieren. Wenn natürlich was einfach vom Staat so verboten wird, ist es natürlich für die Mehrheit immer einfacher, weil dann ist es halt verboten. Dann versteht man es vielleicht auch einfacher. Das andere erfordert halt mehr eigenständige Recherche, Nachdenken und Überlegen. Da ist manchmal ein Verbot halt für die große Masse vielleicht einfacher.
Ja, so als Laie denkt man sich das immer so, naja, letztendlich, wie Sie haben es ja gerade gesagt, es gibt ja diese Altersgrenze schon und zum Beispiel, ohne jetzt da ein Unternehmen besonders zu loben, aber ich habe jetzt hier halt einen, der kennt sich halt sehr gut aus und wenn er möchte, kann er diese Altersgrenzen locker immer irgendwie umgehen, wie es ihm gerade passt. Nur bei Google klappt es halt nicht. Und da frage ich mich dann schon, offensichtlich hat es ja ein Unternehmen auch drauf, über Steuer-Apps und entsprechende Sperren das so zu kontrollieren, dass man tatsächlich nur altersgemäße Inhalte abrufen darf. Und das höre ich halt nicht nur hier, sondern auch bei meinen Schülern, dass ich dieses Portal nicht nutzen kann, weil Google erlaubt mir das nicht und bla bla bla. Und wieso macht es die eine Firma und die andere nicht? Das wäre halt also eine Grundfrage. Das heißt, selbst wenn ich ein Verbot hätte, läge es ja technisch daran, wie diese Verbote dann wieder ausgehebelt werden oder eben auch nicht von den einzelnen Anbietern, weil das ist ja wie in dem Spiele-Chat auch wieder. Warum macht Minecraft nur den Chat? Warum macht Fortnite aber Chat plus Sprachchat und so weiter? Also, das ist etwas, was mich ein bisschen umtreibt. Und ich sage, selbst wenn wir das hätten, das ist natürlich alles schön, klingt alles ganz toll. Aber wir sind darauf angewiesen, dass die Unternehmen da endlich mitmachen. Weiß nicht, ob es Gesetze gäbe, die dann wirklich so einen starken Zwang ausüben würden, ob es sowas überhaupt gibt. Da habe ich als Juralaie gar keine Ahnung, ob das möglich wäre, dass man auf einer Ebene ist, wo man wirklich dazu zwingen kann. Und ansonsten wäre es wirklich verboten, diese Plattform in Deutschland zu betreiben, ob sowas überhaupt geht. Ja.
Man wird jetzt sehen, in Australien probieren sie es ja,
Genau, ja.
welchen Mehrwert man davon hat. Aber es ist zumindest mal ein erster Schritt, um uns zumindest zu versuchen, das irgendwie zu regeln. Und also ich denke, was einfach wichtig für alle Jugendlichen ist, ist, dass der Umgang mit den Medien Vorteile hat, aber einfach eben sehr viele Gefahren und Nachteile auch mit sich bringt und die darf man halt nicht ausblenden, auch als Eltern nicht. Und da ist halt einfach die Aufklärungsarbeit und das, was von den Einzelnen verlangt wird, wahrscheinlich sehr hoch und das können halt viele nicht leisten oder wollen es vielleicht auch nicht leisten.
Ja, weil bei vielen halt, glaube ich, dieses Unterwegssein in den sozialen Medien einfach zum Alltag so fest drinnen ist, dass das sowas ist wie Essen, Schlafen und dann wird es auch gar nicht mehr so wahrgenommen als irgendetwas, was man, ja, was irgendwie nicht dazugehört. Manche, die haben ja ihr Handy am Essenstisch noch liegen und dann wird noch schnell was geguckt. Also Eltern meine ich jetzt.
Ja,
Ne?
das
Und
ist die Vorbildrolle, die da halt
ja.
auch wegfällt. Also ist klar, es ist ja jetzt so, dass diese Bilder, über die wir jetzt vorhin gesprochen haben, nicht nur Jugendliche sich aus Witz untereinander verschicken.
Ja, nee,
Also
nee.
das tun ja Erwachsene auch. Also wenn natürlich zu Hause das nicht anders vorgelebt wird, ist es schwierig für einen 14-Jährigen zu wissen, dass das nicht in Ordnung ist, was er da macht.
Ja, das
Also
wäre
da
wünschenswert.
ist der Umgang mit Medien vielleicht auch bei vielen Erwachsenen noch verbesserungswürdig?
Ja, aber es ist so schwierig, wenn dieses Gerät quasi allzeit in der Hosentasche drinnen ist. Ich bin jetzt
Ja.
da nicht so affin, was das angeht, aber bei dem wenigen, was ich mache, merke ich schon, wie das einen schon immer die ganze Zeit dranhält über Meldungen, ah, da hat wieder einer das gemacht, da hat wieder einer das gemacht. Und ich bin ja wirklich nur für diesen Podcast zum Beispiel auch auf LinkedIn unterwegs, um ja, Leute Gleichgesinnte quasi zu finden und selbst da ist man schon irgendwie immer mal wieder gefesselt an diese Mechanismen von diesen Plattformen und dann, was anderes mache ich ja schon gar nicht.
Ja.
Gar nicht nachzudenken, wie das bei TikTok, Insta oder sonst wie ist. Oh Gott, Da wird nur Dauer zugeballert mit irgendwelchen
Ja, genau.
Meldungen den ganzen Tag. Und das kriegen die Kinder natürlich mit. Klar, wenn Mama die ganze Zeit ihre Essensfotos teilt. Ja, das ist
Ja.
schwierig. Ja, ganz herzlichen Dank. Wir haben jetzt schon eine ganze Stunde geredet und ich denke, wir haben eigentlich so die wichtigsten Punkte einfach mal durchgesprochen aus der Sicht eben, ja, aus Ihrer Sicht.
Ja.
Und ja, also wow, viel Neues erfahren, was ich so auch nicht wusste. Ich hoffe, dass ein paar Eltern, die zuhören, auch jetzt drüber nachdenken, vielleicht da ein bisschen sensibler zu sein. Vielleicht jetzt auch, wie gesagt, abschließend haben wir ja gerade gesagt, also die Vorbildfunktion ist natürlich leider, muss man sagen, weil man sich selbst sehr konditionieren muss, natürlich da, auch wenn das unser Leben so bestimmt, da ein bisschen drauf zu schauen, was mache ich selber mit meinem Handy, weil ich kann ja nichts erwarten, was ich selber nicht einhalten kann, ist immer schwierig. Genau.
Ja, so ist es.
Und ja, ich hoffe, man sieht sich mal wieder an unserer Schule, nach Gersthofen oder so, wenn sie vorbeikommt, dann trifft man sich vielleicht auch
Jederzeit
mal
wieder gerne.
persönlich. Das wäre ja mal
Gerne.
nett. Weil letztes Mal hatte ich keine Zeit, ich wäre gerne gekommen und das ist auch beim Herrn Kratzer der Fall gewesen. Und dann hatten wir eben die Idee, dass wir gesagt haben, es wäre so schön, wenn wir mal eine Folge machen können, wo wir das so ein bisschen festhalten für diejenigen, die halt auch vielleicht am Abend dann doch keine Zeit hatten für Eltern oder auch die Lehrerkollegen. Und das haben wir ja hiermit geschafft und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar.
Sehr gerne.
In
Habe
diesem
mich sehr
Sinne,
gefreut, dass Sie mich eingeladen
ja
haben.
gerne, gerne. Hat ja noch alles geklappt.
Genau.
Okay, dann wünsche ich Ihnen noch
Super.
einen schönen Abend und nochmal vielen Dank, gell?
Ja, gerne. Ich Ihnen wünsche Ihnen auch einen schönen Abend.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss. Ja, und das war's schon wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt.